Drehbühne. 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 Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.
New York, 17. Oktober 1967. Am Joseph Papp's Public Theater Greenwich Village wird das Musical Hair uraufgeführt. Kaum jemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass Hair auch noch gut 50 Jahre später zu einem der erfolgreichsten Musicals der Welt zählen wird und dass das Stück über Peace, Love und Happiness wie kein anderes Theaterstück das Lebensgefühl der Hippie-Bewegung unsterblich machen wird. Im Auftaktsong Aquarius, den Sie gerade im Hintergrund hören konnten, heißt es übersetzt: Harmonie führt uns zur Klarheit, Sympathie führt uns zur Wahrheit, keine Falschheit, keine Lügen, niemand wird uns mehr betrügen, Mystik wird die Wahrheit lenken und dem Geist die Freiheit schenken. The Age of Aquarius, das Zeitalter des Wassermanns. Ein Zeitalter von Frieden und Liebe wird in Hair herbeigesehnt. In einer Zeit, während der die Nachrichten beherrscht sind vom Vietnamkrieg und den Protesten gegen die amerikanische Politik. Wie kam es zu diesem Stück? Die Idee zu Hair hatten die beiden Schauspieler James Rado und Jerome Ragney, die beide zuvor in konventionellen Theaterproduktionen in New York tätig waren. Nun wollten sie das Lebensgefühl ihrer Generation auf die Bühne bringen und dem Publikum das zeigen, was sie umgibt. James Rado erinnert sich.
Suddenly there were young kids who dressed differently and were wearing their hair long, and they were very approachable, they were very friendly. They held flowers in their hands and they walked down the streets and they were crazy and they were groovy. And Jerry and I, Jerome Ragney, who's my partner, and I were actors and we wanted to write a musical. And so all of a sudden there was a confluence of all these factors. The war protests happened. That was the beginnings of Hair.
Der Protest einer jungen Generation gegen die Generation der Väter, der Protest gegen den Vietnamkrieg, der Wunsch nach freier Liebe, Rausch, Rockmusik und langen Haaren vereinigte sich in den Texten der beiden Co-Autoren. Für die Musik gewannen Rado und Ragney Gart McDermott als Komponisten. Er kannte die Hippie-Bewegung bis dahin gerade einmal vom Hörensagen und dennoch gelang ihm, in den Songs der Bühnenshow eine musikalische Sprache für seine Zeit zu finden. Hair feierte an einer kleinen Off-Broadway-Bühne Premiere. Nicht wenige Menschen waren irritiert von der Show, von den lose aneinandergereihten rockigen Nummern und von der kaum vorhandenen Handlung. Denn die Story von Hair ist schnell erzählt. Eine Gruppe junger Menschen lebt und liebt gemeinsam in New York frei und lustvoll in den Tag hinein. Da ist zum einen Claude Bukowski, der aufgrund seiner wilden Mähne von der Uni geflogen ist, dann die junge Aktivistin Sheila und schließlich der charismatische und exzentrische Freak und selbsterklärte Psychedelic Teddy Bear George Berger. Als Claude seinen Einberufungsbefehl erhält, ist dieses sorglose Leben plötzlich in Frage gestellt. Und Claude muss sich entscheiden, soll er wie die anderen den Kriegsdienst verweigern und damit eine drohende Gefängnisstrafe und gesellschaftliche Ächtung in Kauf nehmen? Oder soll er seine pazifistischen Ideale missachten, sich der militärischen Autorität unterwerfen, Menschen töten und sein Leben in Vietnam riskieren? Das Ende des Stücks ist düster. Claude entfernt sich aus der Hippie-Community, erscheint den früheren Weggefährten als Vision in militärischer Uniform, wie er in den Krieg zieht. Gemeinsam mit dem Ensemble stimmt Claude den Schlusssong des Musicals an, der im legendären Chor Let the Sunshine In kulminiert. Das war The Flash Failures, Let the Sunshine In aus dem Musical Hair, das Sie bei uns am 23. und 24. Oktober erleben können. Hair traf den Zeitgeist punktgenau und hatte Erfolg. Die Produktion siedelte bald ein großes Broadway-Theater um, wo es im Lauf von 4 Jahren in über 1700 Vorstellungen gespielt wurde. Hair wurde 1969 dann auch für mehrere Tony Awards nominiert und führte zu einer breiten Anerkennung. Internationale Produktionen folgten natürlich, darunter die deutsche Erstaufführung in München, in der niemand Geringeres als Donna Summer und Liz Mitchell von Boney M. mitwirkten. Und in Schaffhausen? Bis eine Produktion des Erfolgsmusicals bei uns im Stadttheater zu sehen war, dauerte es nochmal 5 Jahre. Im November 1973 war es schließlich soweit und der Ableger der deutschen Erstaufführung ging am Herrenacker über die Bühne. Offenbar vor ausverkauftem Haus, wie die Kritik der Schaffhauser Nachrichten bemerkt. Was muss gespielt werden, um unser Stadttheater zum Bersten zu füllen? Nicht Shakespeare und nicht Schiller. Dafür aber Hair. Reichlich spät zwar, nachdem das Musical um die halbe Welt gegangen ist, kommt es auch zu uns. Der Theaterverein müsste eigentlich seine Konsequenzen ziehen und sich fragen, wie wohl der Spielplan zur Zufriedenheit des Schaffhauser Theaterpublikums zu bestücken wäre. Wie modern muss man sein, bis man die Jungen wieder dazu bringt, wie in den alten Tagen dicht gedrängt an den Wänden entlang zu stehen? Was braucht es, bis die Leute vor der Kasse Schlangen stehen wie einst? Die Antwort: Herr. Die Aufführung von Herr 1973 war also, was den Publikumszuspruch und offenbar auch die Durchmischung des Publikums angeht, ein voller Erfolg. Doch wie stand es allgemein in Schaffhausen mit Peace, Love and Happiness? Gab es in Schaffhausen überhaupt Hippies? Und wenn es schon ganze 5 Jahre dauerte, bis Herr auf unsere Bühne schwappte, schwappte vielleicht der Geist der 68er auch mit einer solchen Verspätung erst nach Schaffhausen über? Um diesen Fragen nachzugehen, habe ich mir 2 Gäste in unseren heutigen Podcast eingeladen. Das ist zum einen Thomas Jacke, regelmäßiger Theaterbesucher seit den 1960er Jahren, heute Mitglied der Städtischen Theaterkommission, und Bernhard Ott, langjähriger Chefredakteur der Schaffhauser AZ und heute Verlagsleiter des Verlags am Platz. Bernhard Ott hat 2018 anlässlich von 50 Jahre 1968 in den Schaffhauser Beiträgen zur Geschichte einen sehr interessanten und lesenswerten Beitrag über diese Zeit in Schaffhausen veröffentlicht. Und ich habe ihn zunächst zur damaligen Zeit und zur politischen Haltung der Jugend im Allgemeinen befragt. Herr Ott, sprechen wir doch zuallererst über Vietnam. Wie stark war denn die Antikriegsbewegung damals in Schaffhausen?
Also man muss vielleicht sagen, ich kann das nur aus meiner persönlichen Erfahrung beantworten. Ich komme aus einer sehr katholischen Familie und für uns war das klar, die Kommunisten sind die Bösen, die sind gegen die Kirche. Und die damals dominierende Schicht in Südvietnam, es geht ja um Südvietnam, das waren Familien, die ebenfalls katholisch waren. Die Großgrundbesitzer etc., die aus der französischen Zeit, aus der französischen Besatzungszeit eben die dominante Kraft waren in Südvietnam. Folglich der Einsatz der USA war zum Schutz dieser Familien, auch zum Schutz der katholischen Bewohner von Südvietnam gegen die bösen Kommunisten, die ihre Diktatur, ihre kirchenfeindliche da errichten wollten. Und für mich war es klar, am Anfang natürlich auch durch die katholische Zeitung, die wir lasen, dass das absolut in Ordnung ist und dass wir diesen Einsatz der USA unterstützen. Und erst viel später, als dann eben auch andere Informationen kamen, über die Opfer der Zivilbevölkerung, die Napalmbomben und ihre schrecklichen Auswirkungen, da ist das dann langsam gebröckelt. Aber das dauerte relativ lange. Das war dann vielleicht 67, 68, aber zuvor fand ich das alles sehr gut. Und erst dann langsam begann man daran zu zweifeln, ob das alles wirklich so ist, wie es hätte sein sollen.
Herr wurde ja 1967 geschrieben und die pazifistische Haltung dieser Figuren im Stück wurde ganz direkt untermauert von den Erfahrungen der aus Vietnam zurückgekehrten und desillusionierten GIs, die ihren Glauben an die Sinnhaftigkeit dieses Einsatzes angesichts der Gräueltaten in Vietnam verloren hatten. In der Handlung ringt dann ja Claude, die Hauptfigur, mit der Entscheidung, sich der Einberufung nach Vietnam zu entziehen, was für ihn ernste Konsequenzen mit sich bringt. In der Schweiz war das Militär ja zu dieser Zeit noch geradezu eine heilige Instanz. Wie war denn die Haltung in Schaffhausen in der linken Jugend zum obligatorischen Militärdienst und zum Krieg?
Also es gab in Schaffhausen bereits schon eine JUSO und die war schon 1967 gegen den Vietnamkrieg. Und die haben mit spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam gemacht, aber auch den Großteil der Bevölkerung mit diesen Aktionen verprellt, indem sie zum Beispiel an Weihnachten 1967 die Krippe, die Weihnachtskrippe, die es in der Unterstadt gibt, einen Teil in den Rhein geworfen haben und das Jesuskind in der Statue von Johann Conrad Fischer, dem Gründer von GF, in die Arme gelegt haben. Und die waren gegen den Vietnamkrieg und die haben demonstriert gegen den Vietnamkrieg, aber die waren etwas älter als wir, aber wir sind eigentlich erst dann skeptisch geworden, als 1968 diese Tet-Offensive war, im Februar, als dieses berühmte Bild durch die ganze Welt ging vom Polizeichef von Saigon, der da einen Mann erschießt auf offener Straße. Das war dann schockierend und da ist auch die Stimmung irgendwie gekippt und damals begannen dann selbst die bürgerlichen Schaffhauser Nachrichten zu schreiben, was da in Vietnam läuft, ist nicht gut. Für uns war es damals ja noch nicht aktuell mit dem Militärdienst. Wir waren da 18 und erst ein, zwei Jahre später kam das Thema Militärdienst dann auf. Und das war dann wiederum bei uns aber eher verbunden mit einem Protest gegen unsere Väter, die im Zweiten Weltkrieg im Militär gewesen waren, im berühmten Aktivdienst und uns gelangweilt hatten mit ihren stundenlangen Geschichten am Sonntagstisch, was da alles toll war und wie sie die Schweiz heldenhaft verteidigt haben und so. Und das war einfach ätzend. Ätzend einfach, weil ja immer diese alten Geschichten. Und gleichzeitig hat man natürlich auch dahinter gefragt, warum gehen wir jetzt in diesen Militärdienst? Die Schweiz, es ist ja Frieden in Europa, warum sollen wir jetzt da gehen? Warum sollen wir jetzt einen Teil unserer Zeit in dieser Organisation, in dieser hierarchischen verbringen, wo wir gar nicht einsehen, warum macht man das? Und warum soll man irgendwelchen Trotteln gehorchen, wo man das Gefühl hat, die haben überhaupt keine Rechtfertigung für das, was sie da machen. Also diese Fragen begann man zu stellen.
Das Musical behandelt ja nicht nur den Protest gegen den Kriegseinsatz in Vietnam, sondern zeigt vor allem die generelle Auflehnung von einer jungen Generation gegen die Eltern, gegen den gesamten Lebensstil der Eltern. Lange Haare, wallende Hosen, freie Liebe und so weiter. Gab es denn in Schaffhausen zu dieser Zeit auch eine sichtbare Hippie-Bewegung? Ich habe gehört, es gab in der Krummgasse eine legendäre WG.
Ja, also das gab es natürlich. Erstens mal, man hat diese Filme gesehen, man hat mitbekommen, was da mit der Hippie-Bewegung war. Man hat die Festivals mitverfolgt, sei das jetzt, in denen man direkt an diese Festivals ging, die ersten, die da waren.
Es gab ein Griesbach-Festival.
Es war ein Griesbach-Festival 1971, genau. Das wurde von der Schülerorganisation der Kantonsschule organisiert. Und die tollen Bilder, die man da sieht, da sieht man junge Leute mit langen Haaren und Schlapperlook. So musste man damals sein. 6 Jahre zuvor, da gibt es auch dieses schöne Bild von der Eröffnung des Jugendkellers, da war es ganz anders. Sorgfältig gescheitelte Frisuren. Die Jungs in Sakko und Krawatte, die jungen Girls in schönen Röcklein. Und dieser Kontrast von diesen 6 Jahren, das finde ich durch diese Bilder wunderbar dokumentiert. Wenn man 65 mit diesen langen Haaren und so rumgelaufen wäre, Skandal. 6 Jahre später war es eher der Skandal, wenn man immer noch so rumgelaufen ist wie 1965. Also es war absolut irgendwie, dass dieser Style musste... Den musste man leben, den musste man zeigen, sonst gehörte man nicht dazu. Mhm. Und klar war, das haben wir mitbekommen, was in den USA ging und fand das irgendwie toll, auch mit der Musik und allem. Und in diese WG, die Sie da antönen, das war nur eine von mehreren WGs in Schaffhausen. Das war ja schon mal etwas völlig Neues, eine WG. Das konnte man sich gar nicht vorstellen vorher. Man muss aber auch sehen, damals war Wirtschaftswunder und unsere Generation war die erste, die eben neben der Schule oder neben der Ausbildung noch irgendwo arbeiten konnte, sei es im Service, sei es an einer Tankstelle und ein bisschen Geld verdienen konnte, eigenes Geld. Weil ohne eigenes Geld, die vorherigen Generationen unserer Eltern, die hätten das gar nicht machen können, selbst wenn sie es gewollt hätten, sie hätten das Geld nicht gehabt, um so irgendwo sich eine alte Bruchbude zu mieten. Und damals konnte man die ganze Altstadt von Schaffhausen, hätte man kaufen oder mieten können, das war... Man ist rausgezogen in die schönen neuen Blockwohnungen der Wohnbaugenossenschaften. In der Altstadt waren alte Bruchbuden, schlechte sanitäre Anlagen. Die konnte man für 190 Franken, kostete diese 5-Zimmer-Wohnung in der Kronengasse. Die gehört übrigens der Stadt oder gehört jetzt noch. Mit 190 Franken, wenn da 4 Leute drin wohnen, jeder bringt 50, oder? Das ist machbar. Daneben hat man irgendwo bei Migros nicht gerade Katzenfutter gekauft, aber einfach billigstes Hackfleisch. Man hat kiloweise Spaghetti gemacht und so weiter. Das war einfach finanzierbar. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man diesen neuen Lebensstil eben finanzieren konnte, während die Generation unserer Eltern, selbst wenn sie Lust darauf gehabt hätte, das wäre nicht gegangen.
Die Aufführung von Herr im Stadttheater fand ja 1973, 2 Jahre nach diesem Griesbach-Festival statt. Und im Stadttheater gab es damals noch ganz andere Konventionen, was die Kleidung betrifft, nehme ich an. Wenn man dem Archiv der Schaffhauser Nachrichten glaubt, war das Publikum aber doch recht bunt gemischt. Das heißt, offenbar sind dann doch die Leute, die auf dem Festival im Griesbach waren, 2 Jahre später auch zu uns ins Theater gekommen. Das heißt, die Hippie-Bewegung war dann quasi schon im Mainstream angekommen.
Das kann ich nicht genau sagen, weil ich war nicht in dieser Vorstellung. Das Stadttheater war eben Stadttheater, Bachfest, Monod. Das waren die 3 großen Institutionen des Schaffhauser Bürgertums, wo sich die Haute Volée von Schaffhausen getroffen hat. Man kannte sich, man war irgendwie verbunden wirtschaftlich und so weiter und so fort. Und da ging man hin. Und das war jetzt für uns nicht unbedingt attraktiv. Erstens, weil zum Teil ja unsere Eltern dann da waren. Und die hätten auch gar keine Freude gehabt, wenn ihre Kinder in diesem Schlapperlook in dieses Stadttheater gekommen wären. Und sie sich hätten schämen müssen vor ihren Freunden, oder? Also ich selber war nicht. Ich kann das völlig von der Seite aus nicht beantworten. Aber es war klar, nee, Stadttheater ist nichts für uns. Bachfest ist nichts für uns. Monod, Gadri tanzen ist, diese Monodabende ist auch erst recht gar nichts für uns. Da muss man eben eine bestimmte Kleidung tragen, die uns ja gerade eben nicht passte. Also das wollte man dann nicht. Außerdem entstand er 1973 eben als Gegenpol ganz bewusst zum Stadttheater, dieses Kommunaltheater, das dann später Theater im Posthofen, noch später Theater im Fass wurde, weil man einen Kontrapunkt gegen dieses bürgerliche Theater setzen wollte. Und da war ich dann schon, da ging ich dann schon hin.
Der Schaffhauser Journalist Kevin Brühlmann, der lange als Redaktor auch für die Schaffhauser AZ gearbeitet hat, mittlerweile arbeitet er für den Tagesanzeiger, der hat über diese Zeit eine Masterarbeit geschrieben und hat die jetzt zu einer weiteren Publikation ausgebaut. Das Buch erscheint in Kürze beim Verlag Am Platz und trägt den Titel »Schaffhausen muss sterben, damit wir leben können«. Und es geht genau um diese Zeit, um 1968, ist das richtig?
Genau, da geht es um die Zeit, beziehungsweise so 68 bis 73. Die Arbeit war ursprünglich eben für die Universität gedacht und er hat sie jetzt umgeschrieben zu einer Reportage, indem er nämlich mit Leuten gesprochen hat, die damals irgendwie in irgendeiner Form in dieser, nennen wir es, Bewegung drin waren. Und das Spannende ist eben, er trifft sie jetzt als alte Leute und die schauen dann zurück auf die Zeit von damals. Und aus ihnen ist natürlich ganz viel geworden, ganz auch konträre Lebensentwürfe sind dann entstanden. Und das Spannende ist eben genau das, also dass es nicht eine streng historische Arbeit ist, sondern dass es eine Reportage ist, die auch ganz von ihm eben journalistisch aufbereitet ist und auch in seinem Stil, den er schreibt, geschrieben ist. Also es ist sehr spannend und ich bin sehr neugierig, wie das Publikum das dann aufnimmt.
Vielen Dank, Bernhard Ott, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Nachdem uns Bernhard Ott ja sehr plastisch geschildert hat, wie das gesellschaftspolitische und generell gesellschaftliche Klima in dieser Zeit 1965 bis 1973 in Schaffhausen war, präsentiere ich Ihnen jetzt einen weiteren Gast. Die Rede ist von Thomas Jacquet. Thomas Jacquet war lange Zentralverwalter der Stadt Schaffhausen, sitzt mittlerweile als fleißiger und treuer Theaterbesucher auch in der Städtischen Theaterkommission. Und er hat mir erzählt, dass er diese Zeit auch sehr lebendig in Erinnerung hat. Und wir haben ihn deswegen als Gast eingeladen, weil er von sich selbst sagt, er war damals ein Wochenend-Hippie. Thomas, was bedeutet das Wochenend-Hippie? Und ist das eine besondere Schaffhauser-Erscheinung oder gab es das auch in anderen Orten?
Ja, ich würde sagen, das hat es auch in anderen Orten gegeben. Es war eigentlich eine Erfindung für mich selber. Ich habe grundsätzlich meine Haltungen immer ein bisschen, und Handlungen reflektiert. Ich habe mir immer überlegt, stimmt das, was ich im Leben mache, mit dem überein, was ich so als Haltung von mir gebe. Und dort mal ist das auch klar gewesen, dass ich eben eigentlich nur am Wochenende Hippie bin und in den Ferien und während der Wochen ganz normal geschafft habe. Interessant ist vielleicht in dem Zusammenhang, dass ich noch eine spezielle Situation habe, weil meine Eltern sind vielmal gezügelt und haben vor allem auch die Schule, Kanton, gewechselt. Ich bin 1968 noch in Thun bzw. Hünibach in die Schule und habe eigentlich dort dieselben Zeiten erlebt, Easy-Reiter, Film und so. Und bin dann gewechselt auf Schaffhausen, so genau weiss ich es nicht mehr, aber vermutlich mit 18,5 oder 19. Und in der Zwischenzeit, bis die Eltern mich nachholen konnten, habe ich mir ganz lange Haare wachsen lassen. Was dann Schaffhausen hier noch ziemlich aufgefallen ist. Ich bin sicher einer von den Ersten, der das hatte. Aber eben, unter der Woche bin ich ganz brav. Oder mehr oder weniger brav arbeiten. Und am Wochenende so ein bisschen versucht, das Hippie-Gefühl auszuleben.
Und du hast auch nicht in der WG gelebt, sondern bei den Eltern, oder wie war das?
Ja, ich habe mit den Eltern gelebt, aber eben, das war auch ein bisschen bedingt durch den Umzug natürlich. Wenn du mit 18,5 wegkommst von Thun, vom Berner Oberland auf Schaffhausen bzw. Neuhausen wieder, dann hast du auch nicht gerade wieder Anschluss und dann findet sich das nicht. Aber ich bin mit 20 dann wirklich ausgezogen, gerade sofort, wo ich halt durfte, auf den Tag genau. Und hat zur Mutter gesagt, ich habe keine Zeit mehr für dich und bin gegangen. Das war natürlich auch so ein bisschen, ja, ablösen, Institutionen in Frage stellen, das hat schon dazugehört.
Du hast mir gesagt, du hast die Lehre bei Georg Fischer gemacht und hattest dort eben lange Haare und musstest dir einiges anhören. Kannst du uns da ein paar Anekdoten erzählen aus der Zeit?
Das ist ganz schlimm gewesen, weil ich bin von Thun gekommen, im zweiten Lehrjahr. Da konnte ich eben dort noch fertig machen und habe dann das dritte Lehrjahr müssen beim Georg Fischer machen. Wir haben hier, so unter uns Jungen gesagt, wenn du einen Vertrag hast mit dem GF, hast du einen Vertrag mit dem Leibhaftigen. Und das hat mich natürlich dann schon ein bisschen mal voraus geprägt. Und als ich also dann das erste Mal ins Büro gekommen bin, mit meinen langen Haaren, hat der Chef als erstes vor der Begrüßung zu mir gesagt, so einen wie mich nehmen wir nicht für voll. Ich dann zum Anlass genommen habe, zu denken, gut, wenn er mich nicht für voll nimmt, kann ich auch nicht voll arbeiten, weil da ging ja sonst der Ruf kaputt. Und dann habe ich mich entsprechend verhalten. Eine besondere Situation war noch, da habe ich gerade letztens wieder mal erzählt, da hatte es einen Direktor gehabt in dem GF, wo wenn er im Lift war, hätte er allein wollen Lift fahren. Und eines Tages bin ich vom obersten Stock oben runtergekommen im Lift. Er hat zufällig im Stock tiefer etwas zu tun gehabt. Die Tür geht auf, er hebt den Fuß hin, schaut mich an und sagt, was willst du? Du weisst es ja. Und dann habe ich gesagt, was weiss ich? Und dann hat er gesagt, ja, dass ich allein will Lift fahren. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann wartest du halt, bis er wieder kommt. Dann ist der Direktor mit mir live gefahren. Das sind so
aber das ist ja eine interessante Anekdote, weil diese bewusste Negierung von Autoritäten, das ist was, Bernhard Ott hat es uns erzählt, dass es noch ein paar Jahre früher ein richtiges Problem gewesen sein konnte. Also es gibt in den Protokollen vom Schaffhauser Stadtschulrat gibt's die Schilderung einer 15-jährigen Schülerin, die 1968 auf dem Rückweg von einem TCS-Ball ihren Lehrer trifft. Und der Lehrer sagt, was machst du um diese Uhrzeit hier alleine? Und sie sagt, sie haben mir gar nichts zu sagen. Und danach hat der Stadtschulrat verfügt, dass dieses Mädchen in ein Heim eingewiesen wird.
Ja, das war schlimm.
Und das ist ja interessant, weil hat sich offensichtlich in diesen Jahren, 65 bis 70, sehr viel verändert. Also diese Jugend hat sich viel mehr Privilegien rausgenommen, viel mehr auch getraut. Und irgendwann war diese Bewegung so groß, dass es wahrscheinlich gar nicht mehr in der Form hinterfragt oder auch korrigiert werden konnte. Ja? Also Bernhard Ott hat gestern erzählt, bei diesem Griesbach-Festival, da war man mit den langen Haaren schon nicht mehr der Exot, sondern da musste man quasi diese Kleidung haben, diesen Stil haben, um nicht zu den Außenseitern zu gehören. Wie war das bei dir? Du hast dann quasi dein Tenue gewechselt, einfach Freitagabend in die langen Schlaghosen. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es hat eigentlich zu dem sagen zwei Strömungen natürlich gegeben. Es ist die eine Strömung, wo hat das Alte bewahren. Da sind natürlich logischerweise die Älteren gewesen und die haben nicht wollen, dass ihre Autorität untergraben oder nicht einmal in Frage gestellt wird, geschweige denn untergraben. Und da hat man schon einen Kampf gehabt oder auch ich einen Kampf gehabt, ganz persönlich, weil das hat mir immer sehr widerstrebt. Ich bin ein völliger Gegner gewesen von Autoritätsgläubigkeit. Und man muss ja wissen, dort mal ist ja wilde Ehe noch verboten gewesen. Ich meine, ein Zusammenleben eben in einer WG wäre dort mal nicht erlaubt gewesen. Da hätte man noch verhaftet werden können. Das ist ganz schwierig gewesen und das ist auch so ein Gefühl gewesen, wo raus hätte müssen. Man hätte das müssen bekämpfen irgendwie. Und weil ich ja nicht gross auf die Straße gegangen bin, go demonstrieren. 68 ist ja in Zürich da die Globus-Krawall genau. In dem autonomen Jugendzentrum bin ich dann nochmal gelandet. Aber ich bin eben eher ein bisschen angepasst gewesen, aber ich wollte doch gegen die Autoritäten ankämpfen. Ich habe auch immer ewig lange Diskussionen mit diesen Leuten, vor allem eben auch zum Beispiel über die Rolle vom Militär, wo ich völlig anders gesehen habe als sie. Ich bin auch der Meinung, im Zweiten Weltkrieg haben sich die Schweizer gar nicht gut benommen. Da bin ich böse unten habe ich müssen, da bin ich schwer dran gekommen. Das war die eine Strömung gewesen. Und dann natürlich die andere Strömung, eben die Jungen, die sich dann doch mehrheitlich angefangen haben, so ein bisschen rebellieren. Und die haben ja auch ihre Codes gehabt natürlich. Und da haben halt dann die langen Haare mittlerweile dann dazugehört. Und da haben dann die Hippie-Hosen dazugehört. Und man hat dann ein bisschen ausgesehen, oder ich habe dann vor allem auch mal ein bisschen ausgesehen, wie ein wandelndes Mandala. Und dann hat man natürlich, oder habe ich auch dazugehört, das ist dabei gewesen. Und auf dem Griesbach ist es tatsächlich natürlich der Fall gewesen, dass eigentlich ohne lange Haare wärst du eh so gewesen. Das ist dann dort umgekehrt gewesen. Das ist halt so ein das Popmonster in Schaffhausen, in angepasster Kleinigkeit, auch dort oben klein. Aber spannend und lustig, und wir sind die ganze Nacht aufgeblieben, glaube ich. Und das ist wirklich ein tolles Erlebnis gewesen.
Ja, das ist interessant. 2 Jahre später war ja dann die Vorstellung her hier im Stadttheater. Mhm. Und ich vermute, also man kann das auch in den Essen-Archiven, kann man das lesen, dass dann auch einige hier im Theater waren, dass der Dresscode zumindest bei den jüngeren Besuchern auch hier schon ganz klar in die Richtung ging. Obwohl das natürlich mit Protest in der Form nichts mehr zu tun hatte. Also da war Vietnam, die Vietnam-Proteste waren da schon lange vorbei. Es ging eigentlich in den USA um Watergate und nicht um Vietnam. Mhm. Und ich glaube, es war dann eher so das Nachempfinden von einem kulturellen Phänomen, was dann 5 Jahre später einfach aus den USA nochmal rüberschwappt und dann wirklich eine breite Publikumsschicht erreicht. Aber du hast vorhin über freie Liebe gesprochen, über Love, Peace and Happiness und so weiter. Und dazu gehört natürlich auch bei Hair, es ist natürlich ganz wichtig, dieses Crystal Visions und so weiter, also Drogen, Bewusstseinserweiterung. Gab es da eine Szene in Schaffhausen in der Zeit schon, und wie ist man damit umgegangen? Wurde das sehr stark verfolgt oder war da, also da gab es sicherlich auch krasse Fälle. Was hast du da erlebt?
Also ich selber war eher ein bisschen zurückhaltend oder vielleicht sogar ängstlich. Wie auch immer, Drogen habe ich natürlich mal gekifft, da hat man müssen ausprobieren, das ist klar. Und es hat zum Jugendkeller so eine Art einen alternativen Keller noch gegeben, weil man im Jugendkeller doch nicht so progressiv hat, weil man eben auch mit Drogen umgehen, nicht so auffallen, selbst zu Zeiten, wo man dann die Schallen nicht mehr angehört.
Und es gibt eine Veranstaltung im Kalender vom Jugendkeller aus den späten 60ern, das heißt Bewusstseinserweiterung mit Drogen. Ein Vortrag von einem Mediziner mit Live-Vorführungen steht dann sogar dran. Also ich frage mich, was die dann eingeschmissen haben.
Ja,
da.
Die leider verpasst. Aber es hat dann auch eine Zeit gegeben, wo es auch im offiziellen Jugendkeller Matratzen am Boden gab, damit wir können, heute würde man sagen, chillen, damit wir uns können dort rumfläzen, und es ist schon auch dann so langsam ein bisschen in die Richtung gegangen. Aber wir haben dann auch einen alternativen Keller gehabt, den sogenannten Yeti-Keller. Der war irgendwo in der Nähe von der Ehrbauer-Herrenmode, unten an der Bachstrasse, mittlerweile Bayer und jetzt mittlerweile ganz zu. Und dort hat es so eine alternative Szene gehabt. Und dort sind auch natürlich LSD geworfen worden, und es ist auch Alkohol, und es ist alles so ein bisschen versieft und schmuddelig, aber mit wahnsinnig lauter, toller Musik natürlich für unsere Zeit. Also da hat es schon eine Szene gegeben, aber nicht vergleichbar mit irgendeiner offenen Drogenszene. Wir haben vor allem Kast und ein bisschen vielleicht eben die ein oder andere mal noch mit LSD probiert. Aber ich hatte 2 Freunde gehabt, oder gute Bekannte. Der eine, Jeff, der hat so Ries, der ist aufgefallen mit unglaublich grossen Mähnen, so ein bisschen Rastamässig. Und der hat leider dann wirklich auch frühes Leben verloren. Und ein anderer, der Jeff, der ist dann später mal noch Musiklehrer, Gitarrist geworden oder war schon dort. Und der hat sehr viel experimentiert. Und der ist auch vergleichsweise früh gestorben, also irgendwie zwischen 50 und 60. Mhm. Und er hat selber mal zu mir gesagt, eben in viel späteren Jahren, also noch kurz vor seinem Tod, eben, er hat halt schnell gelebt. Die Szene hat es gegeben, ja. Aber es ist klein. Ich würde sagen, sie ist nicht wahnsinnig aufgefallen. Natürlich sind wir verfolgt worden, das ist klar. Die Polizei hat uns, da kommt man dann eine Geschichte in den Sinn. Also, warum gegen Obrigkeit? Also einmal sind wir angehalten worden. Und dann hat uns ein Polizist ziemlich auseinandergenommen. Und dann hat ein Kollege zu einem gesagt, Man kostet, wenn man einem Polizist Arschloch sagt. Dann hat der Polizist gesagt, er kostet 20 Franken. Dann hat der Kollege wortlos 20er Noten zu Portemonnaie ausgenommen. Der Polizist die Hand drückt und ist gegangen. Also die Kämpfe haben wir gehabt, das ist klar, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist es Schaffhauser Abpass gewesen.
Aber ihr konntet euch wahrscheinlich diese Kämpfe auch leisten, weil ihr eben so angepasst wart und einfach im System noch funktioniert habt, trotz der Exzentrik, das hat mir auch der Bernhard Ott erzählt, ja. Den Marsch durch die Institutionen gemacht. Du warst dann letztlich bei der Stadt irgendwo im städtischen Kader und jetzt bist du im Präsidium von der Musikschule und so weiter. Also bist du voll angekommen in der etablierten Schicht. Wie war denn das im Stadttheater damals? Also ich kann mir vorstellen, dass die Kleidungskonventionen schon noch sehr streng waren. Also man eigentlich wahrscheinlich mit Anzug und Krawatte ins Stadttheater ging. Bist du auch ins Theater gegangen in der Zeit und hat man sich da angepasst oder hat man dann da auch bewusst gesagt, nee, weißt du was, ich gehe jetzt einfach da im T-Shirt, ist mir doch egal.
Also das war ein Kampf tatsächlich und ich bin Stadttheater. Und meine Rebellion hat eigentlich so ausgesehen, dass ich einen Nadelstreifenanzug hatte, mit roten Streifen, irgend so. Und keine Krawatte und weiße Turnschuhe.
Sehr gut.
Und so bin ich, das ist so ein bisschen vielleicht ein Kompromiss gewesen, aber irgendwie etwas, wo mein Lebensgefühl so ein bisschen gedeckt hat. Ich habe auf der einen Seite ein bisschen zeigen, so ein Anzug ist ja eigentlich ein Müll und mit der weißen Turnschuhe wollte ich da eigentlich so ein bisschen auflösen, die ganze Geschichte. Aber ich war da schon geheiratet, 1974, und meine Frau hat dann nicht so wahnsinnig Freude an dem, aber da hat bei mir dazugehört. Ja.
Aber das ist ja ein schönes Beispiel für eine angepasste Form des Protests, wie sie wahrscheinlich sehr viele Leute in dieser Zeit in Schaffhausen gelebt haben, eben nicht in der Totalverweigerung, sondern mit einer konstruktiven und dennoch kritischen Haltung. Ja, danke Thomas für deinen Besuch und wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch im Stadttheater. Und da du ja nicht 1973 in Heer warst, wirst du ja höchstwahrscheinlich die Vorstellung im Oktober jetzt bei uns besuchen.
Ich muss noch schauen, meine Frau hätte eigentlich nicht wollen kommen, aber ich muss noch jetzt mal mit ihr reden.
Jetzt musst du.
Jetzt nach dem werde ich wohl müssen.
Genau.
Ganz genau. Wohl, super, danke vielmals.
Danke. Die erste Aufführung von Heer in Schaffhausen ist 48 Jahre her. Und wir fragen uns natürlich angesichts der Tatsache, dass wir dieses Stück jetzt wieder auf den Spielplan nehmen, was hat Heer für unsere heutige Jugend für eine Relevanz? Gibt es da eine Relevanz? Gibt es keine? Was ist mit der Fridays for Future Generation? Können die mit diesem Stoff etwas anfangen, mit den Botschaften dieser Zeit? Und um diesen Fragen nachzugehen, habe ich einen weiteren Gast eingeladen. Es ist unsere Jahrespraktikantin Stana Holbrook. Stana, du hast mir erzählt, du hörst diese Musik wahnsinnig gerne. Viele Freunde von dir hören das gerne. Das hat mich überrascht. Warum begeistert dich Heer?
Ja, danke. Ich glaube, dass die 68er-Bewegung für mich und andere so eindrücklich ist, weil der bloße Zusammenschluss von einer Gruppe von Menschen in meinem oder in unserem Alter eine ganze Bewegung ins Rollen gebracht hat für etwas, was ihnen am Herzen gelegen ist und ihnen wichtig war. Ich glaube, mit dem kann sich jeder identifizieren. Es repräsentiert einfach Stärke von einer ganzen Jugendgeneration, die die Augen aufgemacht hat und in Bezug zum Beispiel auf den Vietnamkrieg nicht hat wegschauen wollte. Und andererseits verbinde ich die Bewegung auch mit dem heutigen Bild von der Frau beziehungsweise dem damaligen Bild von der Frau, von diesen veralteten Gesellschaftsstrukturen, die hinterfragt und durchbrochen worden sind. Natürlich tun es halt einfach auch allgemein wie eine spannende und aufregende Zeit.
Viele der jetzt Erwachsenen sagen ja, die heutige Jugend ist so angepasst, die protestieren nicht mehr so viel wie früher, die sind nur noch auf ihren Smartphones unterwegs, die treffen sich gar nicht mehr. So eine politische Bewegung wie damals gibt es eigentlich kaum noch. Gleichzeitig gibt es aber zum Beispiel die Fridays for Future Bewegung. Glaubst du, dass das in eurer Generation ein großes Thema ist, es anders zu machen als die Erwachsenen, oder geht es eher einfach um den Genuss von der Musik?
Da muss ich ein Stück weit widersprechen. Genau bei der Klimajugend oder vor allem beim Black Lives Matter Movement sind enorm viele Leute, jung und alt, auf die Straße gegangen und haben so willen, dass ihre Stimme gehört wird. Klar sind Proteste in dieser Größe und in dieser Häufigkeit in der 68er-Bewegung nicht mehr so üblich. Genau durch Social Media hat sich aber viel Leute eine neue Plattform gebildet, um sich auszudrücken und Informationen weltweit zu verbreiten. Ob da die gleiche Wirkung wie ein Protest hat, so wie dieses Mal, ist die Frage, aber gleich ist es eine Art geworden, wo Bewegungen anders gestartet oder verbreitet werden. Etwas anderes wie die Erwachsenen zu machen, der Bedürfnis besteht natürlich immer. Ich denke, da ist einfach ein Generationenkonflikt, wo immer zu einem gewissen Ausmaß wird bestehen, weil sich von Generation zu Generation einfach andere Werte bildet und entwickelt. Aber ich glaube nicht, dass er da der grundsätzliche Auslöser ist.
Okay, Stana, letzte Frage. In welcher Kleidung wirst du die Vorstellung besuchen?
An die Vorstellung gehe ich natürlich mit Blumen in meinen Haaren und einem selber gemachten Tie-Dye-Hemd.
Vielen Dank, Stana. Das war ein kurzes Statement zuher von unserer jüngsten Generation, von der Generation, die auch die Welt verändern wird. Wir werden es abwarten, in welcher Form und in welcher Vehemenz sie uns Erwachsenen den Spiegel vorhalten werden. Aber es ist eine Generation, die wir ernst nehmen müssen und auf deren Kraft und Kreativität und Einfallsreichtum wir uns sicherlich freuen dürfen. Her ist am 23. und 24. Oktober bei uns im Stadttheater zu sehen. Es gibt noch wenige Tickets und ich freue mich sehr, Sie bei der Vorstellung begrüßen zu dürfen. Unseren nächsten Podcast hören Sie im November. Wovon der handelt, wissen wir noch nicht genau. Lassen Sie sich überraschen, bleiben Sie gesund und bis bald im Stadttheater.
Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.